Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge What the Film Are We Watching? Folge 120 und wir bleiben dem Horrorgenre und Regiedebüts, zumindest auf der großen Leinwand, treu, denn wir wollen heute über Obsession sprechen. Den ersten Kinofilm von Regisseur Curry Baker. Dann mal als Eingangsfrage direkt. Mit was bist du denn gerade so obsessed, Matze?
Wahrscheinlich die WM. Das kann man nicht obsessed nennen. Aber das ist, was ich gerade am meisten konsumiere. Das ist bestimmt so ein bisschen mein Nachtleben.
Also hat das auch ein bisschen negative Folgen auf deinen...
Ein bisschen weniger Schlaf, würdest du sagen? Ja, es, an manchen Tagen.
Es hält dich nachts wach, es bereitet dir Albträume und irgendwie werden die schlimmsten Albträume wahr. Sehr, sehr viele Parallelen zu Obsession, über den wir sprechen wollen. Bevor wir mit Obsession aber richtig durchstarten, ein kurzer Hinweis noch. Wir haben noch einen weiteren Film in der Zwischenzeit gesehen, The Love That Remains, dem wir am Ende der Folge noch einen größeren Part zuwenden. Jetzt aber erstmal Obsession. Der Trend im Kino ist ja gerade irgendwie, zumindest an den Kinokassen, eigentlich ein recht positiver. Junge, namenhafte Regisseure wird ein gar nicht so großes Budget in die Hand gegeben. Und wir haben zwei wahnsinnig große Box-Office-Erfolge, neben Backrooms, über den wir ja schon gesprochen haben, eben auch Obsession, der mittlerweile ein Einspielergebnis von über 400 Millionen, glaube ich, schon erreicht hat und das bei einem Budget von 750.000.
Das ist der erfolgreichste Film aller Zeiten mit einem Budget von unter einer Million Dollar, also das, finanziell gesehen.
Ja.
Der erfolgreichste.
Und das finde ich, es sendet, glaube ich, Signale an Hollywood. Aber mich freut es auch, denn, da kommen wir noch dazu, es bringt mal wieder frischen Wind ins Kino, würde ich mal behaupten. Aber ich will gar nicht so viel vorweg greifen. Kurz, worum geht's in dem Film? Wir lernen eine sehr enge Freundesgruppe von vier Personen kennen. Bear, Nikki, Ian und Sarah. Und die arbeiten alle gemeinsam in einem Musikgeschäft. Und unser Hauptcharakter Bear ist schon seit einer langen Zeit in Nikki verliebt, hat aber irgendwie auch nicht so wirklich den Mut, das aufzubringen. Wir starten so ein bisschen rein. Er ist in einer gefühlsmäßigen Chaoslage. Seine Katze ist gestorben. Gleichzeitig sucht er aber ein Geschenk für Nikki, die Geburtstag hat, und landet dann in einem Esoterik-Geschäft. Er möchte eigentlich einen Stein kaufen für Nikki und landet dann aber bei einem sogenannten One Wish Willow, einem Knickstab, der einen Wunsch erfüllt. Und nachdem er Nikki dann nach Hause gefahren hat, wünscht er sich, dass sie ihn mehr als alles andere in der Welt liebt. Ein paar Sekunden später gibt es Anzeichen dafür, und dass sich dieser Wunsch wirklich erfüllt und Nikki eine regelrechte Obsession mit ihm entwickelt, die ihm Albträume, schlaflose Nächte und in gewisse Angstzustände treibt und vielleicht auch das Publikum. Wir haben den Film nicht zusammen gesehen, weil ich mir unsicher war, weil ich mir tatsächlich unsicher war, ob ich ihn wirklich anschauen möchte. Ob ich froh bin, es getan zu haben. Da kommen wir gleich drauf. Wie war denn dein Kinoerlebnis? Wie oft hast du dich erschreckt oder geschrien?
Natürlich war es intensiv und ich war froh, endlich mal wieder vor allem im Kino einen Horrorfilm zu sehen, einen neuen Horrorfilm zu sehen, der mich erschreckt hat, der mich gar nicht mal so oft jetzt erschreckt hat. Er spielt ja auch mehr mit so Jumpscares, als dass er sich so wirklich voll ausnutzt. Ich meine, der Film ist eingekauft worden von Blumhouse, aber ich glaube nicht ursprünglich produziert mit Blumhouse. Deswegen ist es dann vielleicht im Nachhinein einfach so Blumhouse-Jumpscares, wofür ne, also das Studio halt sehr bekannt geworden ist, zu arbeiten. Ich fand ihn eher intensiv, als dass ich ihn gruselig fand. Aber er hat natürlich seine zwei, drei Momente, die schon echt boah waren. Und dann, wenn er zum dritten Mal nach Hause kommt und du dir schon ausmalst, was jetzt diesmal passiert, in welchem Zustand sie ist. Das war schon intensiv. Das Kino war voll und hat geklatscht nach dem Film im Cinema. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
Ist nicht passiert, aber vielleicht liegt es auch daran, also bei mir war das Kino auch nicht voll, aber das lag daran, dass ich parallel zu einem Deutschlandspiel, glaube ich,
ach so, ja, okay,
im Kino war.
Ja, also das Publikum war begeistert und ich fand das auch ziemlich gut. Ich mochte Obsession ziemlich gerne. Zum einen, weil er stellenweise dann doch wenig vorhersehbar war. Also gerade jetzt im Vergleich zu dem anderen YouTube-Mystery-Horror-Phänomen, gerade Backrooms, den ich dann doch etwas konventioneller fand. In seiner Erzählstruktur wusste man bei Obsession nie so richtig, welchen Turn es jetzt in der nächsten Szene nimmt. Und ich mochte die Mischung aus, und da kommt Kurt Baker auch so ein bisschen her, also auch der Ian heißt der zweite Charakter, ne? Sein bester Ian. Freund. Der Darsteller Cooper. Tomlinson, die machen ja zusammen schon lange YouTube zusammen. Das ist auch nicht der erste Spielfilm, den sie zusammen gemacht haben. Da merkst du, dass da sich diese lange Spielwiese YouTube, glaube ich, auch bezahlt macht, weil die Kombination aus Horror und auch Comic, kann man sich darüber streiten, also Comic Relief ist, ob die Leute im Kino, es wurde bei uns auch viel gelacht im Kino, ob das dann so eine Übersprungshandlung ist, um den Horror so ein bisschen ne, wegzulachen. Aber ich finde gar nicht mal, weil der Film dann doch ganz clevere Momente hat, in denen er genau damit spielt und sehr bewusst damit spielt. Ich mochte auch, wie meine Sicht auf den Charakter von Bear sich so langsam, aber sicher umgedreht hat von dem eher bemitleidenswerten jungen Mann, der seine Gefühle nicht ausdrücken kann, zu einem Film über natürlich einer unsicheren Männlichkeit, einer besitzergreifenden Männlichkeit, die zum Ausdruck kommt. Da gibt es ganz viele Kleinigkeiten, die man, die so eigentlich ganz klein gehalten werden im Film, die man aber dann doch relativ breit diskutieren kann, glaube ich. Angefangen bei der Formulierung seines Wunsches, was das erzählt über ihn und wie er über Romantik und Liebe denkt. Am Anfang im Auto sagte er sogar noch, dass er dass doch Romance and Love Story are the same thing, irgendwie sowas, weil Nikki will ja was schreiben und so. Genau, also es ist einerseits das, aber es ist natürlich auch ein Film über Obsession, über Lust, über Begierde generell. Natürlich habe ich im Nachhinein jetzt gelesen, dass dieser Film natürlich jetzt so ganz große Buzzwörter natürlich auch aufgeklatscht bekommt, wie Incels und toxische Männlichkeit und so. Aber ich finde gar nicht mal, dass das Hauptthema des Films ist. Natürlich ist es halt dadurch, dass sie zu so einem Zombie wird, was eigentlich nur die Projektion seines Wunsches nach Begierde ist. Aber ich finde dadurch, dass diese ganze Freundesgruppe auch so ein bisschen kaputt ist, alle. Also und da hat der Film auch so mehrere Ebenen, die ganz subtil funktionieren, weil vordergründig gibt es ja noch die andere Freundin in dieser Vierergruppe, die ja anscheinend interessiert ist an Bear. Er hat es aber nie gemerkt. Sie ist dann aber doch auch nicht die gute Freundin, wie man am Anfang vielleicht denken möchte. Auch sein bester Kumpel ist auch nicht wirklich sein bester Kumpel, weil auch er die Ratschläge, die er ihm gibt, am Anfang coacht er ihn so ein bisschen. Und dann, wenn Niki und Bear dann zusammen sind, wie die Freundesgruppe auch die Signale einfach so falsch liest. Da gibt's noch jede Menge, finde ich, drin zu lesen. Und ich mochte, wie der Film gleichzeitig den Horror da drin hatte vor, ich weiß gar nicht, also ich habe selbst immer so nachgedacht, was, also ist das jetzt der Horror? Wofür fürchte ich mich denn jetzt als Zuschauer? Fürchte ich mich vor einer Person, von der ich nicht mehr weiß, wer sie ist und wie die so transformiert ist? Ist Niki wirklich da? Ist sie nicht da? Zwischendurch kommt sie dann doch wieder so an die Oberfläche. Ich mochte wieder, wie der Film so mit meiner eigenen Erwartungshaltung oder wie ich die Figuren gelesen habe, immer mehr gespielt habe. Und zwischendurch war das Ganze so super intensiv und die Katze stirbt und sie wird einfach nur noch weird und die Tür ist zugetaped, was ich fast die schlimmste Szene in dem ganzen Film fand. Und natürlich, wenn sie nachts aufwacht und dann auf einmal im Schatten da in dem Eck steht. Natürlich auch ein Film, der sehr, sehr geprägt ist von Curry Bakers, Barkers, habe ich Bakers? Barker.
Ja, ich habe aber vorhin auch Baker, glaube ich, gesagt, aber er ist Barker.
Liebe zu Hereditary von Ari Aster geprägt ist. Ich finde, also, im Nachhinein habe ich die Interviews gelesen, wie er das erklärt, woher seine Liebe zum Horror kommt. Die Inspiration merkt man schon auch sehr. Deswegen, ich mochte Obsession sehr gerne. Es gibt ein paar Sachen, die worüber ich auch ein bisschen gestolpert bin. Da kann man jetzt auch gleich drüber sprechen. Aber alles in allem, jetzt habe ich sehr lang geredet, mochte ich Obsession doch sehr gerne. Ja. Wie ging es dir?
Ich meine, bei dir ist ja auch schon ein bisschen her, dass du den Film gesehen hast. Und da sammeln sich viele Gedanken an. Was denkst du denn, wie es mir ging? Oder
naja, du wirst dich ein paar Mal erschreckt haben. Die Frage ist, ob du genügend aus dem Film mitgenommen hast, was die Intensität ausgeglichen hat des Films.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Würde ich mitnehmen. Also ja, ich habe mich ein paar Mal gut erschreckt. Selbst bei dem Jumpscare, der so am offensichtlichsten war, den man sogar kommen sieht mit dem Auto.
Im Auto.
Da bin ich so zusammengezuckt. Also gefühlt saß ich einen Sitz weiter. also das hat mich sehr gerissen. Aber es hat sich gelohnt, die Anspannung und sich erschrecken zu lassen, weil der Film wirklich, und ich wusste vorher auch, abgesehen von dem sozusagen wirklich Plot-Outline, jemand wünscht sich etwas und der Wunsch geht in Erfüllung und das driftet in eine Obsession ab. Das war alles, was ich wusste vor dem Film. Und es lässt sich so viel auf verschiedenen Ebenen, finde ich, in diesen Film reinlesen und interpretieren. Und ich finde auch, wenn man und glaube, so die ersten Szenen des Films, wo sie in einer Bar sind, diese Freundesgruppe und wie sie interagieren. Ich habe das Gefühl, das wirkt so normal, man erkennt sich wieder. Ich fand's, ich war erstaunt, wie gut man irgendwie so Gen Z so ein bisschen und Millennials so mal porträtiert hat. Also ich fand, das war sehr viel realistischer. Auch, ich weiß nicht, ich erinnere mich an das Zitat, wo es darum ging, ich hatte so viel heute zu tun und musste das und das alles machen und dann war es so, ja, gibst du hattest viel auf der To-Do-Liste, aber am Ende hast du nur Fernsehen geschaut, so ungefähr. Ich fand das irgendwie sehr relatable dahingehend, wie wirklich diese Generation, zu der wir ja auch gehören, irgendwie abgebildet werden. Und vielleicht habe ich mich davon auch ein bisschen blenden lassen, denn wie hast du ja auch schon gesagt hast, diese Charakterentwicklung, vor allem von Bear, von diesem Nice Guy, der irgendwie der total schüchterne, liebenswerte Typ ist, dem man das irgendwie wünscht und der irgendwie so, dem man auch mal in den Arm nehmen möchte und sagen wird, alles wird gut anfangs noch, wie sich das so dreht und auch wie man eben über die anderen drei Personen beziehungsweise hauptsächlich finde ich Sarah und Ian, so nach und nach Dinge erfährt, die einen so wirklich viel einfach hinterfragen lassen. Mhm. Und irgendwie macht der Film das sehr nahbar, weil das, und da frage ich mich auch immer noch, ob das diese Intensität des Horrors auch ausmacht, weil das, wir kennen diese Freundesdynamiken irgendwie und dass es Beziehungsgeflechte innerhalb von Freundeskreisen gibt, die Potenzial haben, ja, zu eskalieren, wo nicht komplett ehrlich miteinander umgegangen wird und was da für eine ja, sozusagen dunkle Seite auch so ein bisschen dahinter steckt oder die da hervorkommen kann, wenn eben nicht ehrlich miteinander umgegangen wird, finde ich schon, weiß nicht, ob das nicht sogar der größere Horror und Intensität in diesem Film ist, als Thematiken wie eben vielleicht auch die eigene Psyche oder psychische Krankheiten, die ja auch eine gewisse Rolle spielen und Ängste und die dann zu Dämonen werden, wie man es ja in vielen Horrorfilmen auch kennt, wo sozusagen die dunkle Psyche, die sich dann gegen einen wendet und als das Monster und Böse manifestiert.
Ja, wobei diesmal war ich froh, dass das Horrorfilme machen das natürlich ganz oft, ne? Irgendwas manifestiert sich in dem Horror, aber oft sind Horrorfilme dann auch so sehr konservative Filme, wo dann so relativ konservative Werte irgendwie verteidigt werden auch irgendwie, ne? Also Figuren müssen da durchgehen durch diesen Horror, damit sie feststellen, dass sie den Wert in der Familie haben, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und ja, da ist Obsession natürlich deutlich progressiver in dem, was er uns erzählt, indem er wir Beziehungsdynamik an sich erzählt oder beleuchtet sozusagen. Eine Kritik, die ich immer wieder gelesen habe, und die kann ich auch nachvollziehen, weil der Film sich leider auch so lesen lässt zwischendurch, ist die, dass Nikki auch so ein bisschen die hysterische Frau symbolisiert, ne, aus der Sicht des Mannes, der Angst hat, nach Hause zu kommen, weil da wartet wieder die schreiende Frau, die obsessiv irgendwie mit ihm umgeht. Das ist so eine gefährliche Lesart, die da irgendwie drin liegt, auch wenn ich weiß, das war nicht Intention des Films. Und was ich auch gelesen habe, ist, dass Nikki dadurch, dass sie zu so einem Zombie-Wesen wird, das gesteuert ist von Bears Wunsch, hat sie wenig Raum, ihre eigene Perspektive erzählt zu bekommen. Was ich persönlich nicht schlimm fand, kann ich aber nachvollziehen, dass man da irgendwie, ja, also,
ja,
dass einem dieser Aspekt fehlt, weil das ist schon sehr Bears Perspektive. Aber ich finde, gerade darin kann man sich als Zuschauer auch ertappen, ne? Also wie lange man braucht, um zu verstehen, dass Bear hier absolut manipuliert und eine völlig falsche, krumme Vorstellung davon hat, was Liebe eigentlich bedeutet. Er ist sehr, sehr besitzergreifend. Aber andererseits ist er, wie du sagst, auch dieser scheinbar naive, nette Typ, der irgendwie, aber er hat ja ganz viele Möglichkeiten, Exit-Doors, um rauszugehen. Ne? Also dieser Film macht ja ganz bewusst diese einzelnen Schritte, wo er jedes Mal eigentlich sagen müsste, stopp, nein, das war zu viel. Und das geht ja bis hin zu so einer Art Vergewaltigungsszene eigentlich, ne, wo du weißt, also er nutzt die Situation komplett aus. Und das ist dann schon richtig, also unangenehm einfach.
Und ist es. Ja. Ich finde, das ist aber auch ein sehr interessanter Gedanke dahingehend zu sagen, ich habe das Gefühl, dass bevor dieser Switch mit Nikki passiert, ich finde, der Charakter selbst, wer Nikki eigentlich ist, hat man noch gar nicht so kennengelernt. Also klar hat man sie hier und da so ein bisschen gesehen, aber so wirklich, wer Nikki eigentlich ist, und es ist auch so ein bisschen dieses, kannte Bear sie überhaupt so ungefähr? Oder war das einfach nur so eine Wunschvorstellung von ihm? Und dann hat er mal die eigentliche Nikki so ungefähr kennengelernt. Und das lässt sich natürlich irgendwie auch anders interpretieren. Am Ende war es irgendwie so sein Wunsch. Aber ich glaube, dass dieser, weiß nicht, allgemein diese, diese Thematik über Besitzanspruch und Liebe oder überhaupt toxische Dynamiken innerhalb von Beziehungen und diese Macht- und Kontrolldynamiken irgendwie dann doch, also für mich das Präsente und auch das Intensive irgendwie waren in diesem ganzen Zusammenhang, weil man ja doch irgendwie ja auf das Gute hofft. Und irgendwie habe ich auch, weiß nicht, ich habe sehr lange noch zu Bär gehalten, irgendwie, vor allem anfangs irgendwie, weil er ja doch sehr, sehr hilflos in dieser Situation auch war und überfordert war. Und irgendwie so, man wünscht es ihm ja auch irgendwie und das, weiß nicht, auch wie er in seiner Verzweiflung so ein bisschen porträtiert wurde, würde man ihm das ja wünschen, dass dieser Wunsch irgendwie in Erfüllung geht, weil, ich weiß nicht, ich glaube, wir alle hatten schon mal solche Wünsche an sich, muss jetzt gar nicht auf Beziehungen ausgerichtet sein, aber dass gewisse Dinge im Leben einfach einem zugutekommen und man sich einfach sagt, hey, es wäre schön, wenn das so und so passieren würde. Yeah. Einfach nur, weil man diese so eine Illusion und Vorstellung davon hat, wie es am Ende wirklich ist, who knows.
Ja, ist ein interessanter Punkt in dem Film, wenn er den Wunsch äußert im Auto, weiß er natürlich ja nicht, dass der Wunsch tatsächlich in Erfüllung gehen wird. Und was er formuliert ist ja, er wünscht sich, dass Nikki ihn so sehr liebt wie niemanden auf dieser Welt, glaube ich, ne? Ist die Formulierung? Ja. Was ja an sich auch, also das ist erstmal ein sehr naiver, so flapsig dahingesagter Wunsch, wie du sagst, so, ne, wenn man so in der Obsession sagt er das halt, aber es sagt trotzdem, weil das ist ja der Film, also das ist der Wunsch, der den Film dann komplett umkrempelt, muss man diesen Wunsch dann trotzdem auch lesen als etwas, was er wünscht sich ja nicht, gefühlsfähiger zu sein. Er wünscht sich nicht, seine Gefühle äußern zu können, oder wünscht sich irgendwie, ja, also sowas in die Richtung, sondern er wünscht sich, dass die Frau, in die er verliebt ist, obsessiv in ihn verliebt ist.
Ja.
Und das zeigt dann trotzdem auch so ein bisschen, ne, wie er eine Vorstellung von Beziehung.
Also auch dieses, dass er sich nicht ändern muss, sondern die Welt um ihn rum muss sich ändern, dass es für ihn passt so ein bisschen, was auch eine sehr ungesunde Einstellung so ein bisschen ist.
Ja, und auch dann gegen Ende des Films, wenn Nikki einmal so kurz aus ihrem Zombie-Wesen so auftaucht, sagt sie nur, please kill me, please kill me. Und er reagiert darauf nur, was ist daran so schlimm, mich zu lieben? Ist es so schlimm, mich mit mir zusammen zu sein? Also er hat gar nicht die Fähigkeit, sich in das Konzept des, also jemanden zu lieben, dass das bedeutet, jemanden anzunehmen, ne, als Wesen, als Person, sondern für ihn ist das die andere Person muss sich dem anpassen, was er sich wünscht. Ja. Nikki ist ja die ganze Zeit nichts anderes als eine Projektion von dessen, was er sich vorstellt, ne, was Liebe zu sein hat.
Am Ende ist ja eigentlich auch er, also Bär, der obsessed mit Nikki ist.
Und ja, ist auch interessant, gell, weil man den Titel in beide Richtungen lesen kann.
Ja, definitiv. Und genau, wie gesagt, ich finde, da ist in einem Film ist wirklich, was so diese Themen angeht, viel drin. Ich glaube auch wenn diese Incel-Kultur oder so weiter überhaupt so irgendwie, ich will nicht sagen modernes Dating, aber aktuelles Dating irgendwie, das wird natürlich da thematisiert und ich glaube, da trifft, glaube ich, Curry Barker einen Nerv irgendwie gerade in der Generation, in der Zeit, weshalb der Film, glaube ich, auch recht erfolgreich ist. Was ich auch noch sehr gut finde, ich habe am Anfang auch gesagt, was ich so ein bisschen ungesehen finde, er geht ja mit dem Horrorgenre auch ein bisschen anders um und er überrascht. Er macht nicht zwingend das Erwartbare, sondern er spielt hier und da eigentlich mit der Erwartungshaltung, dass man erschreckt wird. Und dann passiert es doch nicht.
Ja.
Und da gab es so ein paar Momente, unter anderem eine recht späte Szene ist mir da sehr hängen geblieben, wo Bear im Badezimmer ist, den Spiegelschrank öffnet. Und man weiß, also man hat so sehr gelernt, Spiegelschrank geht wieder zu, da steht jemand dahinter, Jumpscare. Und stattdessen wird einfach weggeschnitten und der setzt sich in die Ecke und dieser Spiegelschrank bleibt einfach offen. Mhm. Wo so ein bisschen auch so eine, so, Mann, ich dachte mir so, toll, jetzt habe ich mich darauf vorbereitet, erschreckt zu werden und es kommt nichts. Also auch so ein ganz anderes Gefühl ist irgendwie, so diese Anspannung, die aber kein Relief Moment irgendwie findet und dann bleibst du auf diesem Hoch, was so, das ist ein super weirdes Gefühl irgendwie, fand ich.
Auch die Vase, ne? Wenn sie in der Schlafzimmerszene, die ja so weird ist die ganze Zeit und dann kommt sie ja, geht sie raus und kommt mit dieser Vase zurück und du denkst so, ja, okay, ich will das Gesicht nicht sehen von ihr.
Ja.
Und dann ist also es ganz normal.
Das ist wirklich, da gibt es echt ein paar Sachen, die, weiß nicht, echt einfach mal neu anders und frisch gedacht sind. Und allgemein muss ich sagen, visuell hat mir der Film gut gefallen. Und mir sind auch noch so ein paar andere Sachen, die man auch Richtung Deutung des Films interpretieren kann. Er hat sehr konsequent Nikki immer auf die linke Seite gesetzt von
Bear. Ja, das habe ich auch gesehen. Ja.
Bis zu dem Punkt, als sie auf der Party sind und beim Flaschendrehen sie dann Sarah mit dem Stuhl wegzieht. Und ab dem Moment kippt es so ein bisschen. Und dann
ist weil Sarah davor im Film immer auf seiner rechten Seite ist, wenn sie im Store sind.
Ja. Genau. Und es ist auch so ein bisschen die so, sie werden so ein bisschen als die so ungefähr zwei Seiten der Medaille, so ungefähr die böse und die gute. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist, weil wir irgendwie da alle ein bisschen Dreck am Stecken haben. Und über Sarah haben wir viel zu wenig erfahren, um zu wissen, ob sie wirklich gute Intentionen hatte. Aber sie wird zumindest so dargestellt. Und das sind schon schöne Details irgendwie in dem Film, die auch auf so einer Metaebene nochmal, glaube ich, auch bei einem zweiten Schauen nochmal auf ganz andere Dinge hinweisen und einem entdecken lassen, glaube ich.
Ja, ich habe jetzt das ist jetzt fast zwei Wochen her, dass ich den Film gesehen habe, aber ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht, nochmal reinzugehen. Einfach um diese ganze Figurenkonstellation, also wenn man den Film einmal gesehen hat, man weiß, wo die Horrormomente sind und so, weil ich glaube, das ist halt am Anfang, beim ersten Mal schauen, ist das halt im Vordergrund.
Ja, es überschattet halt auch
viel. Und diese ganze Anspannung, die man die ganze Zeit hat und wo geht der Film hin? Und ich glaube, ich hätte wirklich Lust, den Film nochmal jetzt im Kino zu sehen. Ich glaube, der wird noch zwei Wochen laufen.
So ja, glaube ich auch. Ist.
Vielleicht mache ich das nämlich noch. Das ist auch ein gutes Zeichen, dass ich tatsächlich einfach Lust habe, den nochmal zu sehen.
Ja, das kommt bei dir jetzt nicht so super oft vor. Also, dass du ihn wirklich auch im Kino nochmal schauen möchtest, ist schon.
Aber ich glaube auch, weil ich noch ein, zwei Fragezeichen habe im Sinne von, wie er mich emotional wirklich packt. Weil ich glaube, der Film ist eher die ganze Zeit für mich so ein, wie so ein verwirrendes Spiel gewesen. Wie sehr Nikki ist Nikki überhaupt noch? Dieses Spiel am Anfang, Bear von Nice Guy zu Bad Guy. Und auch das Ende fand ich sehr, sehr konsequent. Ich habe im Nachhinein gelesen, dass also erstens ein interessanter Fakt, dass sie Nikkis Szenen ganz oft in verschiedenen, also diese crazy Zombie-Szenen in verschiedenen Stimmungen gedreht haben. Also mal sehr crazy, mal ein bisschen normal und das dann im Schnitt so vermischt haben, damit Nikki so verwirrend und crazy wie möglich wirkt und man nie genau weiß, wer ist sie gerade oder.
Und sie noch unberechenbar
ja, waren. Genau, ja, das fand ich ziemlich cool. Ja. Und dass das Ende, das ist ja so, dass er sich im Badezimmer einsperrt, weil er zwischendurch ruft er ja mal die Hotline an von One Wish Willow und die erklären ihm, solange er lebt, wird der Wunsch bestehen bleiben und deswegen hat er am Ende die Intention, sich umzubringen. Und jetzt musst du mir kurz helfen, wie am Ende, weil er versucht zuerst mit Ian, ihn zu überreden, auch so ein One-Wish-Willow zu brechen, damit er sagt, dass sein Wunsch aufgehoben werden soll, ne?
Genau, das ist sein eigentlicher Plan. Ian wünscht sich aber einfach nur Geld. Der Wunsch geht dann auch in Erfüllung.
Ja, auch ein ziemlich geiler Moment.
Ja, da musste ich auch kurz lachen.
Und dann, dann ist er im Badezimmer und er hat, hat ja noch so einen Wunsch dabei und hat ja versucht, Niki zu überreden, beziehungsweise sie steht dann draußen und man hört sie den Stab brechen, kann das sein?
Richtig, man hört sie den Stab brechen. Er hat die Tabletten schon genommen gehabt, genau. Und dann hört man nur den Stab brechen und die Musik und dass sie einen Wunsch geäußert hat.
Genau, und dann wirkt er die Tabletten wieder raus, oder? Damit er nicht, oder wie war das?
Ich glaube, er versucht's, aber der Wunsch wird vorher, bevor er die Tabletten rauswirken kann,
genau,
wünscht sie sich das. Und er, also meine Vermutung ist, dass sie sich genau das Gleiche gewünscht hat wie er.
Ja, genau, richtig, ja. So, genau, das passiert ja am Ende ja auch, aber dieser kleine Moment, und ich glaube, das haben sie im letzten Moment geändert und das macht sehr viel aus, ist, dass er in diesem kurzen Moment, wo er checkt, was passiert, versucht er, die Tabletten wieder auszuspucken. Und das sagt ja sehr viel über ihn aus, nämlich, dass er die Tabletten nicht genommen hat, um Niki zu retten, ja, sondern er hat sie nur genommen, um sich von seinem eigenen Leid zu erlösen. Aber in dem Moment, wo er merkt, hey, ich kann ja doch ich könnte doch irgendwie mit Niki zusammen sein, anstatt, also die beiden, also er versteht, glaube ich, auch im Moment, sie beide wären Zombies, die sich obsessiv lieben würden, ne? Und das würde er nehmen über die Tatsache, also er wählt das über die Tatsache, Niki retten zu können, indem er sich umbringt. Und auch das spricht ja Bände für wer er ist und wie er darüber denkt. Und dass der Film dann so endet, dass er quasi auf ihrem Schoß stirbt und Niki dann aufwacht aus ihrer Zombie-Trance, blutüberströmt, zwei tote Menschen in der Wohnung. Das fand ich richtig cool, weil das einen so kaputt hinterlässt einfach, ne? Also nichts ist gelöst.
Nee, es ist überhaupt nichts gelöst.
Ja,
es ist auch ja, also ich bin ganz froh, dass es kein Romeo und Julia-Ende geworden ist. Und sie war ja auch kurz noch davor, sich umzubringen, bevor dann der Wunsch aufgelöst wird. Ich bin ganz froh, dass es das nicht geworden ist, weil so der Schaden irgendwie viel, viel intensiver und krasser ist, der angerichtet wird. Mhm. Weil du startest mit dieser Vierer-Konstellation an Freundeskreis und irgendwie ein paar Tage später hast du einfach nur noch eine dieser drei Personen übrig, die wirklich vor einem Scherbenhaufen mehr oder weniger steht, überhaupt gar keine Kontrolle darüber hatte, was da passiert, sondern sie ist ja von Anfang bis Ende eigentlich die leidtragende Person, die in jeglicher Hinsicht ausgenutzt wurde und keiner ihrer FreundInnen irgendwie in ihrem Interesse gehandelt hat. Also
ja, genau.
Sie ist ja wirklich eingehend ihr gegenüber eine sehr tragische Geschichte. Und deswegen war ich froh, dass sie am Ende überlebt, auch wenn sie die ist, die dieses ganze Trauma jetzt nicht nur von sich, sondern den all den anderen ja auch noch überwältigen muss. Und das ist vielleicht auch nochmal der eigentliche Horror in dem Ganzen, dass sie ja eigentlich nur ein Spielball war in diesem ganzen Konstrukt.
Ja, genau.
Und sich aber auch irgendwie ja nicht mal die Freiheit hatte, sich daraus zu bewegen. Ein Kommentar noch zu dem Anruf, den Bär gemacht hat. Man hört sie da ja kurz im Hintergrund so ein bisschen, den Schreien. Wie fandest du die Entscheidung, dass man das so ein bisschen offen gelassen hat, wie und wo sie sich befindet? Also weil das ja schon irgendwie auch auf so einer Ebene dieses ist Niki wirklich Niki? Ist da noch eine zweite Person mit drin oder ein Dämon oder irgendwas, wie man das auch interpretieren kann? ist ja schon irgendwie auf der einen Seite sehr offen gelassen, auf der anderen Seite aber trotzdem sehr konkret, dass ja auch angedeutet wurde, auch mit den Bildern, wo dann irgendwie The Real Nikki oder so drauf stand, diese Polaroids, die er mal hatte, oder auch, dass sie gesagt wurde, hey, wenn ich gerade schläft die andere, deswegen hast du jetzt eine Chance. Also sehr, sehr vage gehalten.
Du meinst, was sie ist eigentlich?
Ja, so dieses, weil irgendwie hat der Film ja trotzdem so eine esoterische Komponente noch. Wir sind ja auch zweimal in dem Laden und während dieser Party ist die, auch eine witzige Theorie, während der Party sieht man die Frau aus dem Esoterikladen, die dort arbeitet.
Ja, das hab ich im Hintergrund auch gesehen, die Theorie.
Ja, und dann gibt es aber auch welche, die sagen, hey, die hatten nicht genug Geld, deswegen ja, das ist das einfach die gleiche Person. Aber wir sind ja dann noch ein zweites Mal in dem Laden. Und da ist ja auf einmal ein Typ da, der sagt, er hätte seinen Wunsch schon erfüllt oder gewünscht. Da gibt es auch noch die Theorie, dass das die gleiche Person ist und der Wunsch einfach war, ein Mann zu sein. Weil es irgendwie so von dem Persönlichkeitstypen auch nochmal so ein bisschen, die sehr ähnlich waren. Also ich weiß nicht, ob es in dem Film nicht echt noch so ein bisschen, so ein bisschen mehr gibt, aber ich glaube, dass da irgendwie so eine esoterische, übernatürliche Note dran ist in dieser Welt, und man muss es ja auch nicht zu sehr realisieren. Aber allein der Fakt, dass diese One-Wish-Willows funktionieren,
ja, braucht es ja, ist ja schon
bezeichnend,
um dahin zu kommen.
Genau.
Da ich auch sehr mich erinnert gefühlt an, ich weiß nicht, ob du die Affenpfote, Monkey Paw, kennst, die Kurzgeschichte. Das ist eine britische Kurzgeschichte von 1900, ich weiß nicht, 5 oder so, schon sehr
alt. Nee, sagt mir nichts.
Das war als Kind die Lieblingsgruselgeschichte, die mein Vater uns erzählt hat. Und die fand ich damals wirklich auch sehr gruselig. Das ist die Geschichte von einem älteren Ehepaar mit einem Sohn, die bekommen von einem Freund so eine Affenpfote geschenkt, aber der sagt, bitte nicht benutzen. Man hat da 3 Wünsche frei, aber bloß nicht benutzen, weil diese 3 Wünsche werden sehr seltsam umgesetzt und sie wünschen sich Geld. Und was passiert natürlich am nächsten Tag? Der Sohn hat einen Arbeitsunfall und stirbt und sie kriegen genau die Geldsumme, die sie sich gewünscht haben, als Entschädigung. Und um ihn wieder zurückzuholen, wünschen sie sich, dass er wieder zurückkommt. Und dann klopft es an der Tür und die Story suggeriert, dass er einfach nur aus dem Grab auferstanden ist als Zombie, um jetzt wieder zurückzukommen. Und der dritte Wunsch ist dann, alles wieder ungeschehen zu machen. Und musste ich sehr drüber schmunzeln. Das ist ja so eine Be Careful What You Wish For Geschichte.
Ja. Ist ja der Film irgendwo auch ein bisschen.
Ja.
Hast du noch was auf deinem Zettel zu Obsession?
Nö. Jetzt haben wir sehr lange drüber gesprochen.
Ja. Gibt sehr viel her und definitive Schauempfehlung meinerseits.
Ja, genauso. Muss man natürlich mögen.
Definitiv.
Das Genre. Aber macht Spaß und hat dem Hype auch, den er bekommen hat, dann standgehalten.
Ja, wird dem gerecht. Mhm. Es wird dem gerecht. Und auch alle Personen, mit denen ich drüber spreche, interpretieren gewisse Dinge anders, lesen andere Sachen rein, aber irgendwie finden ihn alle gleich intensiv.
Ja.
Und das finde ich sehr
spannend. Ja, das ist schon cool, dass man da viele, viele Wege rein finden kann in den Film.
Deswegen gutes Ding.
Gut, dann kommen wir vom absoluten Horror zu, wobei die beiden Filme im Titel related sind. Die Obsession und die Liebe, denn wir haben vor Obsession sogar noch einen anderen Film zusammen im Kino gesehen, nämlich The Love That Remains. Ein isländischer Film von Hjörnur Pálmason.
Gesundheit.
der unter anderem bekannt geworden ist mit Godland, den ich glaube, wir beide nicht gesehen haben, der, ich muss kurz überlegen, ist jetzt von 2023, war ein großer Erfolg in Cannes, glaube ich, zu seiner Zeit gewesen. Und genau, Palmerson hat jetzt einen neuen Film, The Love That Remains, gedreht. Das ist inzwischen sein vierter Spielfilm, wenn mich nicht alles täuscht. Ein Blick auf eine Familie in Island mit drei Kindern. Das Ehepaar ist getrennt. Ein sehr ruhiger, ein sehr europäischer, nordischer Film, der das Leben betrachtet, das Miteinander betrachtet, vor allen Dingen in der Situation, wo Dinge auseinandergebrochen sind, nämlich die Ehe der beiden und wie sie damit umgehen. Auch so ein bisschen wieder, diesmal aber ein sehr, ich würde fast schon sagen, verspielter Blick auf Männlichkeit auch hier, also wie der Mann in der Situation umgeht, ne, mit der Trennung und immer wieder so ein bisschen versucht, zurückzukommen. Ein Film, der lange braucht, um sich zu entfalten und der ein Merkmal hat, was wohl in allen Filmen von Palmerson so passiert, nämlich eine Art Timelapse-Vignette, die immer mal wieder im Film eingewoben ist, von einer Art Puppe in Ritterrüstung, die die Kinder aufstellen. Und die schießen auch irgendwie Pfeile mal drauf, aber sie treffen sich an diesem Ort immer mal wieder auch als Familie. Und diese Puppe überdauert die Jahreszeiten auf Island. Genau. Ich bin darüber aufmerksam geworden, ich weiß nicht, ob du auch über den Trailer tatsächlich, der ganz witzig war, weil da so eine lässige weibliche Voice-Over-Stimme so ein bisschen erklärt hat, hey, wenn ihr Bock auf den Film habt, dann kommt doch mal vorbei. Was ganz erfrischend war, so in der Trailer-Landschaft. Wie hat dir das gefallen?
Der Trailer hat versprochen, was der Film halten konnte, würde ich mal sagen. Also der Trailer ist im Block wirklich sehr aufgefallen, hat sehr wenig über den Film verraten. Aber zumindest ein Bild und eine Stimmung abgegeben, was dieser Film vielleicht sein kann. Und dieses ruhige, beobachtende, dieses Lebens, dieser Familie auf Island, wie fand ich unheimlich spannend und erfrischend, schon auch intensiv anzuschauen auf eine andere Art und Weise, weil es natürlich ein ganz anderes Sehverhalten ist, was und man da hat an Eindrücken. Ein Film, in dem man, glaube ich, sich richtig tief reinbohren kann, was Interpretationen betrifft, einfach weil ultra viel offen gelassen wird. Oder gewisse Dinge, glaube ich, auch einfach nur in einem Nebensatz erklärt werden, die man, glaube ich, erst beim dritten Mal wahrscheinlich versteht, wirklich. Die Frau ist ja eine Künstlerin, die dann einen, ich glaube, Norweger oder einen Dänen, Kurator zu Gast hat. Und dann.
Oder vielleicht sogar in Schweden, ich weiß nicht. Irgendwie,
ja. Eins der drei Nordics da auf jeden Fall. Dann man aber einfach nur sieht, also er verhält sich ihr gegenüber nicht geil und dann hat man einfach nur noch einen Cut, nachdem er weggeflogen ist, wie das Flugzeug abstürzt. Keinerlei Konsequenzen oder sonstiges, aber es wirkt wie so kleine Vignetten. Mhm. Aus dem Leben irgendwie. Gar nicht mal so sehr die große zusammenhängende the Story, sondern irgendwie so kleine Vignetten und Weisheiten aus dem Leben, die man mitnehmen kann. Die man irgendwie so ein bisschen erkennt, wo auch die Menschen dann wieder zusammenfinden. Siehe diese Szene. Wo der eine, das eine Kind vom Pfeil Pfeil und Bogen angeschossen wird. Wahrscheinlich was jede Mutter zu einem gewissen Grad irgendwie schon mal erlebt hat, dann ins Krankenhaus zu fahren und so weiter. Also es ist wirklich ein erfrischender Film irgendwie gewesen. Ein anderer Blick auf die Dinge. Und ich muss sagen, dass der mir zu viele Metaebenen hatte, als dass ich den in einem Mal begreifen würde. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
Echt? Ich fand gar nicht, dass der so über Meta funktioniert, sondern über Stimmung. Für mich war das so ein richtiger Stimmungsfilm. Loslassen, einfach nur wirken lassen, einfach nur in den Bildern sich verlieren, auch wunderbar inszeniert, fotografiert, der Film.
Ja, beispielsweise diese, also ich versuche da immer noch was rein zu interpretieren in die Art und Weise, wie sie ihre Kunst macht, mit den Metallplatten, die sie auf Tücher legt, sodass sie dann rosten, was ja auch ein sehr irgendwie.
Ja, sie nutzt halt die Elemente, ne? Sie nutzt die Landschaft Islands sozusagen. Ist auch ganz stark im Vordergrund, die Landschaft Islands, ja, in dem Film.
Aber gleichzeitig ist ja Rosten auch irgendwas, was Negatives hat, eine Zerstörung, was Unaufhaltsames, dass sie aber irgendwie irgendwas doch irgendwie Schönes überträgt. Gleichzeitig aber ist es ja auch ein Prozess, den du nicht aufhalten kannst und der dich bzw. das Metall zerfrisst, was ja eigentlich sowas Stabiles ist. Und da so Sachen
irgendwie. Ja, also ich stimme hier völlig zu, dass man da viel reinlesen kann. Also sie als Künstlerin, sie wählt eine Art Kunst zu machen, die erstens sehr lange dauert. Man muss sehr geduldig sein. Und am Ende, das Projekt, an dem sie gerade arbeitet, wird ja so ein bisschen zerstört, also im wahrsten Sinne des Wortes kaputt getrampelt von den Islandpferden, die da in das Gehege reinkommen. Und sie am Ende monatelang eigentlich auf ihr Ergebnis gewartet hat und dann laufen da halt die Pferde drüber. Und auch so ein bisschen so ein Bild für, manchmal ist das Leben halt so und manchmal musst du von vorne anfangen. Manchmal, ich glaube, sie kann sogar das weiterverwenden und wie Kunst auch seine Zeit braucht und wie alles seine eigene Geschichte erzählt. Es steht ja auch im Kontrast zu diesem Kurator, der da so kommt und
so. Ich habe das mit den Pferden lustigerweise ganz anders interpretiert oder das hat für mich in dem Kontext keinen Sinn gemacht hat, weil Pferde für mich so ein Ding von Freiheit sind. Und dass es eigentlich ein Signal an sie war, dass die Freiheit, die sie eigentlich strebt oder anstrebt zu haben, dass die ihr mehr oder weniger vor die Füße gefallen ist. Weil wenn es ihr um die Natur geht und Island abzubilden, da gehören halt
das
dazu. Es ist Teil dessen, aber irgendwie hält sie dann so sehr an diesem Plan und an ihrem Leben und an diesem Rahmen fest irgendwie, dass sie sich nicht davon lösen kann, obwohl sozusagen die Freiheit mehr oder weniger direkt vor ihren Augen war. Aber wie gesagt, das sind so Sachen, die bräuchten bei mir, glaube ich, nochmal so ein zweites, drittes Anschauen bei dem Film sogar.
Ja, ansonsten ein Film, der sich sehr langsam aufbaut. Und ich glaube, die erste Hälfte, da versucht man auch so ein bisschen zu begreifen, wo der Film hingeht. Und am Ende mündet das alles in diesen kleinen Momenten. Und ein Film, der es schafft, so eine Szene wie, also wenn das Kind, die beiden Jungs, die Pfeil und Bogen schießen und dann trifft der eine seinen Bruder. Übrigens, die Kinder sind die Kinder des Regisseurs. Und du hast diesen Schmerzensschrei, der so den ganzen Film durchfetzt irgendwie.
Ja.
Und es ist aber so eine banale Alltagssituation irgendwie. Und gleichzeitig ist es der Höhepunkt des Films auch. Und das musst du erstmal schaffen, so eine Szene zu so einem Höhepunkt werden zu lassen in einem Film. Und dass sich das auch total wie so ein Payoff anfühlt. Weißt du, diese ganze ruhigen Szenen haben dahin geführt. Und es gibt natürlich noch eine andere surreale Komponente, ist, wenn dieser Ritter auf einmal zum Leben erweckt wird und dann nach Hause kommt, was natürlich auch sie, also für mich war das ein ganz klares Bild von sie, ist die Frau in der Ritterrüstung, die Pfeile der Kinder abwehrt. Ne? Also sie, Kinder zu erziehen, vor allen Dingen alleine in der rauen Natur Islands, sie versucht als Künstlerin durchzukommen, das schaffst du halt nur mit einer sättigen Ritterrüstung. Ja. Und sie kommt nach Hause und er versucht, sie doch nochmal zu umwerben und so. Das waren schon alles sehr, sehr starke Bilder. Auch wie er am Ende dann noch in dem Wasser treibt. Auch ein total klares Bild für seine so ein bisschen Ziellosigkeit. Und er will eigentlich nur irgendwie zu seinen Kindern. Aber
das übergroße Huhn.
Ach ja, stimmt, das habe ich auch vergessen, ja.
Also es sind, wie gesagt, es sind so es fühlt sich so ein bisschen teilweise wie schon so ein bisschen kleine Fabeln an und so und kleine Abschnitte, die gar nicht so diesen riesengroßen Zusammenhang eines Films haben. Schon irgendwie, weil sie aus der gleichen Familie sind, aber ja.
Ja,
ich bin sehr froh, ihn gesehen zu haben.
Ich auch. Und es kommt am Ende alles zusammen. Am Ende, wirklich kurz vor Schluss, kommt dieser eine Voice-Over, nicht mal Voice-Over, ich glaube, dieser eine Kollege von ihm auf dem Fischerboot sagt ihm mal so ein bisschen, hey, also kümmere dich mal um deine Familie. Das ist das, was du gesät hast. Das ist das, was du ernten wirst im Leben.
Ja.
Deine Kinder, ne, und die aufwachsen zu sehen und was du da zurückbekommst und so. Der hat dann in dem Moment schon so eine sehr klare Message, ohne so zu auf der Nase herumzutanzen damit. Und ich war schon sehr berührt von dem Film. Der hat auch sehr lange nachgewirkt noch, auch in seiner erfrischenden Art, wie er gefilmt ist. Das ist doch sehr, sehr nach meinem Geschmack. Nicht sehr mainstreamig, aber.
Aber das ist dein Geschmack, ja. Sowieso nicht. Aber naja. Mainstreaming ist vielleicht eine ganz gute Überleitung, um
Fußball-WM?
Nee, um die Folge zum Abschluss zu bringen, außer du hast noch was zu erwähnen.
Nee.
In der nächsten Folge würde ich sagen, dass es sehr mainstreamig weitergeht.
Ja.
Denn ich vermute mal sehr stark, dass die nächste Folge Christopher Nolans neuer Streifen The Odyssey werden wird. Ja,
der Film, auf den alle gewartet haben.
Ja.
Ich muss zugeben, du hast mir das Buch ausgeliehen. Ich habe die ersten 3 Seiten gelesen und ich war völlig überfordert. Hab das Buch wieder weggelegt. Wir haben noch ein bisschen, anderthalb Wochen, aber vielleicht.
So ging es mir auch. Ich habe es trotzdem irgendwie durchgezogen. Ich weiß auch nicht, warum ich das in Versform gelesen habe. Ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe, aber ich glaube auch, dass eine normale Zusammenfassung.
Ja, ich glaube, ich habe das Gefühl, ich brauche zuerst eine Zusammenfassung, weil man wird ja auf den ersten 3 Seiten so zugeballert mit Namen, wo ich gar nicht hinterher, Leute.
Ich bin sehr gespannt. Das soll es aber erstmal für die Folge gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören bei Obsession und auch The Love That Remains. Und wir wenden uns jetzt wieder zumindest auf jeden Fall einmal einem größeren Blockbuster in der nächsten Folge wieder zu. Von daher vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns.
Vielen Dank, wir hören uns.
Hä? Seid ihr schon fertig?